Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Ob jemand als Freiheitskämpfer und Revolutionär oder als Terrorist bezeichnet wird, hängt in der Geschichte oft von der Zeit und der Perspektive ab. Das gilt für Che Guevara genauso wie für die RAF-Mitglieder der ersten Stunde wie Andreas Bader. Anlässlich des Prozessauftakts gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette fragen wir nach dem Mythos RAF. Außerdem ein Theaterstück in Stuttgart, das Berichte von Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs der Situation ukrainischer Flüchtlingsfrauen heute gegenüberstellt. Und die erste Ausstellung der New Yorker Künstlerin Amy Sillman in Deutschland. Zuerst aber ein Blick auf die kulturpolitische Lage in Serbiens Hauptstadt Belgrad. Dort ist der künstlerische Leiter des höchst renommierten Theaterfestivals BITEF, Nikita Milivojevic, abgesetzt worden durch einen lapidaren Anruf am Telefon. Das war Ende Februar. Der 64-jährige Regisseur ist auch Professor an der Academy of Arts in Novi Sad, in jener Stadt also, in der Studierende seit Monaten für Demokratie und gegen Korruption auf die Straße gehen. Der Theatermacher und künstlerische Leiter der Wiener Festwochen, Milo Rau, war mit seiner Inszenierung Antigone im Amazonas im vergangenen Jahr selbst eingeladen beim BITEF-Festival. Er kennt das ganze Leitungsteam gut. Was wissen Sie über die Hintergründe, habe ich ihn gefragt.
Es gibt mehrere Hintergründe. Einerseits natürlich die Gesamtlage in Serbien. Also es ist eine, ich sag mal, eine kunstfeindliche, rechtsgerichtete Regierung. Parallel gibt es diese seit 89 größte zivilgesellschaftliche Revolte. Also das sind über 200 Institutionen aktuell besetzt von Hunderttausenden von Studentinnen, Bürgerinnen, eigentlich in allen Städten, in allen Institutionen. Ich habe Nikita gesagt, wenn er entlassen wird oder abgesetzt wird, dann sollte er eigentlich das Festival besetzen und es weiterführen. Wir haben ihn auch sofort eingeladen, seine Pressekonferenz jetzt im Rahmen der Wiener Festwochen zu machen, Ende Mai. Nikita ist ein sehr liberaler Mensch, hat ein super angesehenes internationales Programm gemacht. Es zu beenden macht künstlerisch keinen Sinn, es gibt eigentlich nur politische Gründe.
Nun haben die Schwierigkeiten für das Festival ehrlicherweise 2024 schon begonnen, sagt Milivojevic selbst, nämlich mit ihrer Milo Rau Rede zur Festivaleröffnung im September. Darin haben sie die geplante Wiederaufnahme des Lithiumabbaus im Westen des Landes heftig kritisiert, der aber sowohl von der serbischen Regierung als auch von der EU unterstützt wird, wegen des dringend benötigten Rohstoffs für Elektrobatterien. Danach wurde extrem Druck gemacht, sagt Milivojevic in einem Interview.
Das stimmt. Das, was ich in Belgrad eintraf, um diese Eröffnungsrede zu halten und eben nachher ein Stück zu zeigen, war Olaf Scholz kurz vorher da gewesen, um tatsächlich mit EU-Geldern gefördert, diese Mine wieder zu öffnen von Rio Tinto, eine sehr, sehr stark kritisierte Firma, die hauptsächlich im globalen Süden arbeitet, aber jetzt neuerdings auch die größte Lithiummine ever aufmacht in Europa selber, tatsächlich für die deutsche Autoindustrie. Es werden 20.000 Familien vertrieben. Das bringt dem Land überhaupt nicht. Das bringt den Menschen überhaupt nicht. Das ist nicht demokratisch irgendwie darüber bestimmt worden. Es ist äußerst fragwürdig, ob das umwelttechnisch was bringt. Und ich habe bei dieser Eröffnungsrede gesagt, diese Dinge müssen öffentlich gemacht werden. Ich war schockiert, dass ich selber überhaupt nie davon gehört hatte. Das ist das größte Minenprojekt der europäischen Geschichte. Ich hatte nie davon gehört in den deutschen Medien oder sonst in europäischen Medien. Und das habe ich bei dieser Eröffnungsrede angesprochen. Das ist natürlich auf große Zustimmung und auf großes Echo gestoßen. Es war aber tatsächlich ein weiterer Grund, dass sie gesagt haben, dieses Festival ist zu politisch.
Im Februar wurde ja auch das renommierte Belgrader Filmfest ohne Begründung verschoben. Was sagt das alles über die kulturpolitische Lage im Land und auch die Freiheit der Kunst?
Also es sagt zum einen, dass die Freiheit der Kunst tatsächlich in Gefahr ist. Es sagt aber auch, dass die Grundrechte in Gefahr sind. Also es gibt tatsächlich eine demokratische Grundsatzentscheidung und das ist in jeder Verfassung festgeschrieben und das ist die Unabhängigkeit der Institutionen, das ist die Kunstfreiheit per se. Es sollte nicht möglich sein, dass durch politischen Einfluss Festivals geschlossen werden, Festivaldirektoren entlassen werden. Das ist Eingriff in die Grundrechte. Es geht hier nicht mehr um Geschmacksfragen oder ob jemand ein bisschen zu liberal und zu wenig rechtsgerichtet, zu wenig konservativ ist. Das sind Vorurteile, Ich glaube auch, dass es im Endeffekt um die Dekonstruktion dieser Festivals geht. Also die sollen nicht mehr existieren. Man hat das in der Slowakei und in Russland gesehen. Diese Institutionen gehen nicht wieder auf. Wenn man einen Festivaldirektor entlässt, wenige Monate bevor das Festival stattfindet, 1,5 Monate bevor die Ankündigung des Programms stattfindet, dann heißt das, dass man nicht will, dass dieses Festival stattfindet. Das ist wirklich ein Versuch, es zu zerstören. Besonders bedauerlich, das Bitte wurde sogar während den jugoslawischen Kriegen weitergeführt. Das Gleiche gilt auch für das Filmfestival. Unter schwierigsten Bedingungen wurde es weitergeführt, dass die jetzt verschwinden. Es gibt keinen finanziellen Grund, es gibt keinen Grund der Qualität. Das Festival ist so gut wie noch nie. Das zeigt einfach, dass Kunst und Kultur verschwinden soll.
Sie haben im Namen der von Ihnen gegründeten Freien Republik Wien eine Solidaritätsadresse geschickt. Wie wichtig sind denn solche Zeichen für die Kulturszene und für die Protestierenden vor Ort?
Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir nicht darüber schweigen. Es gibt dieses sehr schöne Hannah Arendt-Zitat, die gesagt hat nach dem Krieg, dass die Nazis uns hassten, das wussten wir, aber was uns vernichtet hat, war das Schweigen unserer Freunde. Und als in der Slowakei diese Entlassungswelle letztes Jahr losging, haben wir eine Kampagne gegründet. Und dessen sind wir mit 200 Organisationen in ganz Europa. Wir sprechen mit der EU-Kommissarin, wir sprechen mit dem Europäischen Parlament, um hier tatsächlich einzugreifen und diese demokratischen Grundrechte wirklich zu schützen. Es geht sehr langsam. Jeder Einzelfall scheint klein und unbedeutend. Es ist ja dann doch nur die Slowakei, es ist dann doch nur Serbien, es ist irgendwie Osteuropa, peripher in der EU. Aber dann kann es plötzlich sehr schnell gehen. Und diese Dinge kommen nicht zurück. Und deshalb muss man tatsächlich sichtbar laut protestieren. Und ich denke, das wird auch dazu führen, dass wir diese Institution halten können. Je mehr Leute protestieren, umso sicherer ist es, dass das BITEF nicht einfach geschlossen wird.
Milo Rau, Regisseur und Theatermacher über die Zerstörung der Kunstfreiheit in Serbien. Unterdrückung, Diktatur, der Krieg ohnehin sind häufig Themen auch auf der Bühne. Es drängen sich ja ganz aktuell Fragen auf, etwa die, ob und wann verpasst wurde, Europa nachhaltig friedlich zu gestalten. Das Europäische Theaterfestival in Stuttgart möchte Antworten geben, weshalb man den Blick in dieser ersten Ausgabe nach Osteuropa richtet. Inszenierungen aus Polen und der Ukraine sind zu sehen. Das Staatstheater selbst ist mit einer Uraufführung dabei. Und gestern Abend war das Prager Theater Divadlo X10 zu Gast. Dusan David Parisek, der ja auch viel in Deutschland arbeitet, kombinierte Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues« mit aktuellen Berichten aus dem Ukraine-Krieg. Diptychon 1918-2022 hieß der Abend. Christian Gampert war für uns dort.
Tschechien ist näher dran, näher an der Ukraine, auch aufgrund der Ostblock-Vergangenheit. Vielleicht erklärt das, wenigstens zum Teil, die Drastik und das Pathos, mit denen der Regisseur Dusan David Parzisek in seiner Prager Inszenierung Kriegsereignisse, Kriegserinnerungen, Anklagen, Traumata auf die Bühne bringt. Erich Maria Remarques »Im Westen nichts Neues« ist dabei fast 1,5 Stunden lang die Folie, auf der auch die heutige Qual und Verrohung von Kriegsbeteiligten deutlich werden sollen. Danach handelt Green Corridors von Natalka Voroshpits noch 1 Stunde lang von ukrainischen Flüchtlingen. Vergewaltigte ukrainische Frauen erzählen, eine Schauspielerin erntet Misstrauen und Hass für ihren Auftritt in einer russischen Filmproduktion und die Ukrainer werden in bewährter Täter-Opfer-Umkehr gefragt, warum sie denn Putin so sehr provoziert haben. Eigentlich hätte der Zweite Weltkrieg, also Hitlers Expansionskrieg nach Osten, als historische Parallele zu Putins aktuellem Eroberungsfeldzug nach Westen nahegelegen. Dusan David Parzisek entscheidet sich trotzdem für Remarques Klassiker und den komplizierteren Ersten Weltkrieg, weil sich in der Materialschlacht, im altertümlichen Kampf Mann gegen Mann, für ihn viel deutlicher zeigt, wie der Mensch zum Tier wird und der Krieg alles verschlingt. Parzisek bedient sich recht altertümlicher Theatermittel. Kriegsbilder und Fotos werden unter einen Overhead-Projektor geschoben, blutrot zerlaufende Flüssigkeit darauf geträufelt. Ständig grummeln und feuern die Kanonen, alles brüllt und beim militärischen Drill spielen Frauen die brutalen Ausbilder. Die Leiden und Zynismen der Frontsoldaten werden kontrastiert mit dem nationalistischen Geschwätz der Rentner und Daheimgebliebenen. Ein Leben im Frieden scheint unvorstellbar. unvorstellbar. Des Nachts heulen die Wölfe und als ein Schild mit der Aufschrift Pause erscheint, wird es von einem der Protagonisten mit einer Eisenstange zertrümmert. Nach dem Scheitern des Europäischen Theaterpreises, der 2022 der israelfeindlichen britischen Dramatikerin Carol Churchill zuerkannt und dann wieder aberkannt wurde, ist das Europäische Theaterfestival ein neuer Anlauf des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, den europäischen Gedanken am Stuttgarter Staatstheater zu fördern, auch mit Geldmitteln natürlich. Dass man zunächst die osteuropäischen Theaternationen in den Blick nimmt, liegt an der bedrohlichen Lage an Europas Ostgrenzen. Der Stuttgarter Intendant Burkhard Kosminski hatte da schon mal ein Projekt.
Wir haben ein Europa-Ensemble gehabt, wir haben wieder mehrsprachig gearbeitet und wollten jetzt einfach alle zwei Jahre mal ein paar europäische Produktionen einladen und in gewissen Dialog kommen über Europa.
Also dieses Europa-Ensemble gibt es dann offenbar nicht mehr.
Ja, es war ja ein Projekt angelegt auf zwei Jahre mit der Bundeskulturstiftung, was leider ein jähes Ende durch Corona hatte.
Im ersten Teil von Pargiseks Diptychon geht es um die Erfahrungen der Männer im Krieg, um Männlichkeitswahn und Verzweiflung in Kampf und Sterben. Im zweiten Teil, Natalka Woroschbits Grünen Korridoren, stehen die Frauen im Mittelpunkt. Das Stück wechselt ständig zwischen Absurdität und moralischem Überwältigungsanspruch. Bescheinigungen für den Grenzübertritt nach Europa können nicht ausgestellt werden, weil der Notar im Schützengraben liegt. Doppelstaatler machen dubios Geschäfte. Dem stehen die Schilderungen einer Frau gegenüber, die in Butscha tagelang von russischen Soldaten vergewaltigt wurde. Das alles ist ziemlich wirr und auch so inszeniert. Und es ist überfrachtet mit Leid und lautstarkem Pathos. Das Publikum leidet mit, allerdings auch wegen der theatralisch begrenzten Performance.
Christian Gampert berichtete vom Europäischen Theaterfestival in Stuttgart. Die New Yorker Malerin Amy Sillman, geboren 1955 in Detroit, erforscht seit langem die Malerei und erweitert sie damit auch. Groß geworden mit dem kritischen Denken der 70er Jahre in New York, speist sie experimentelle Ansätze ein, aus Philosophie, Film oder Literatur. Sie kollagiert mit unterschiedlichen Materialien oder sie beschäftigt sich mit dem, was der Malerei immer eingeschrieben ist, aber nie benannt wird: das Vergehen der Zeit. Das Ludwig-Forum in Aachen widmet der Künstlerin jetzt die erste Einzelausstellung in Deutschland, der Titel Amy Sillman O'Clock. Georg Imdahl hat sie für uns gesehen.
Der Einsatz von Amy Sillman für diese Ausstellung war enorm. Die Malerin hatte sich hier wochenlang einquartiert, um sie einzurichten.
Ich habe hier, glaube ich, noch nie eine Künstlerin erlebt, die 6 Wochen vor Ort war zum Aufbau und wo quasi das Museum zeitweise für 2 Wochen zu einer Art Atelier wird, wo sie vor Ort eben noch 5 riesengroße Wände bemalt hat, die sie dann genutzt hat.
Sagt Eva Birkenstock, Direktorin des Aachener Ludwig-Forums, über die New Yorker Künstlerin. Die Schau besteht einerseits aus einem Trakt mit eigenen Gemälden, andererseits aus einer Präsentation von 80 Werken aus dem Bestand des Museums. Die Bilder aus der Sammlung hatte Peter Ludwig einst überall in der Kunstwelt erworben. Entsprechend vielfältig, um nicht zu sagen zusammengewürfelt, ist dieser Fundus. Sillman lässt dessen unterschiedlichste Schwerpunkte von der Pop-Art bis zum sozialistischen Realismus munter aufeinanderprallen, ebenso Malerei und Skulptur, Zeichnung und Fotografie. All diese Arbeiten präsentiert sie auch auf mobilen Stellwänden, die die Räume diagonal durchschneiden. Jene Raumteile hat Sillman vor Ort im Museum mit eigenen Kompositionen bemalt. In lässiger, großzügiger Manier legt sie darin eine heitere Abstraktion mit figürlichen Anspielungen an den Tag.
Amy Sillman hat eine unendliche Energie und sie ist total scharf in ihren Gedanken. Also es ist für mich eine Riesenfreude und Ehre, dass wir hier so lange arbeiten konnten. Und man lernt natürlich auch von einer Person, auch in dem Umgang mit der Sammlung und mit dem Raum.
Was also lernt man hier? Vor allem wie eine gestandene Malerin mit eigenen Bildern und denen von KollegInnen Dynamik im Raum entfacht, wie sie selbst Bilder sieht, Formen, Farben und Kompositionen entdeckt und Dialoge anschiebt. So zum Beispiel, wenn Tierfiguren in Skulptur und Malerei von Bertram Jestinski und Ciron Franco aufeinandertreffen oder eine Sonnenstraße von Wolfgang Mattheuer auf eine biomorphe Abstraktion von Rolf Gunther Dienst. Die berühmte Essayistin Susan Sontag, gemalt von Gottfried Hellenwein, hängt da neben einer stilisierten Beauty von Roy Lichtenstein und einer Farbfeldmalerei von Gerhard Richter. Das alles ist assoziativ zusammengebracht und bedeutet dann wohl kuratieren als Kunst. Impulsiv, aber stärker durchgearbeitet sind die eigenen Werke, die Silman auf Leinwand oder auch auf Papier malt. Durchweg verhandelt sie auch hier den Widerstreit zwischen figürlicher und abstrakter Malerei. In vielen Werken treten auch Zeichnung und Malerei in Dialog. Größere Formate mit verschachtelten und verschränkten Formen lassen Figürliches erahnen, wirken manchmal wie versteckte Stillleben oder sie deuten Figuren an, sind aber nicht klar zu benennen. Zwischendurch ist dann da ein kubistischer Kopf. Diese Malerei kommt aus dem Geist der Collage. Immer wieder tauchen fragmentarische Körper und zersplitterte Formen auf. Silman macht die Entstehung ihrer Arbeiten auf originelle Weise zum Thema, indem sie Studien und einzelne Stadien ihrer Werke als Fries an der Wand aneinanderreiht. So bezeugt sie den Prozess und all die Mühen, die es braucht, um ein Bild entstehen zu lassen, und nicht zuletzt die Zeit, daher der Titel der Ausstellung, O'Clock. Bleibt die Frage, was geschieht mit den bemalten Wänden, wenn die Ausstellung zu Ende ist? Sind sie doch vor Ort nur für diesen Anlass entstanden, so Direktorin Eva Birkenstock.
Und sie haben natürlich auch eine andere Zeitlichkeit insofern, weil sie nach der Ausstellung auch zerstört werden, übermalt werden, dass sie wirklich so gedacht sind als eine spezifische Setzung für den Zeitraum der Ausstellung.
Amy Silman und ihre Malerei zu sehen im Ludwig-Forum in Aachen, Georg Imdahl berichtete. Heute beginnt der Prozess gegen Daniela Klette, RAF-Mitglied der dritten Generation. Eine Generation, die rein gar nichts mehr hatte vom Glamour der Gewalt, in großen Anführungszeichen, der sogenannten Bader-Meinhof-Bande der 70er Jahre. An deren Anfang stand ein Brandanschlag auf ein Frankfurter Einkaufszentrum als Protest gegen den Vietnamkrieg 1968. Alles, was dann kam, die Radikalisierung der Roten Armee-Fraktion im Untergrund und ihre Gewaltgeschichte, soll nicht unser Thema sein. Uns interessiert der Mythos RAF, der sich tatsächlich hielt bis in die 2000er Jahre. Den Politikwissenschaftler, Autor und RAF-Chronisten Wolfgang Kraushaar habe ich gefragt, wie bzw. wann wurde in Ihren Augen die RAF zum Mythos?
Wenn man über die Mythologisierung und vor allen Dingen die Selbstmythologisierung der RAF spricht, dann hat man es zwar noch mit den Lebzeiten der ersten Generation zu tun, aber zu einem Zeitpunkt, als sie im Juni 1972 verhaftet waren und dann im Gefängnis saßen. Die RAF ist eigentlich, was ihre Echoeffekte und Echokammern anbetraf, nie stärker gewesen als zu dieser Zeit, die man dann im Prinzip schnell der zweiten Generation zurechnete, aber noch bis zum sogenannten deutschen Herbst des Jahres 1977. In dieser Zeit war die RAF von ihren großen Anzeichen einer Art von Mythos am stärksten wahrgenommen.
Ganz am Anfang stand ja das politische Happening. Andreas Bader trat beim Kaufhausbrandprozess denn auch als cooler Bohemien auf, mit der Attitüde eines Belmondo oder Marlon Brando, wie ihr Kollege Gerd Köhnen geschrieben hatte. Und später nannte man ihn dann den Fahndungsposterboy oder eine Anarcho-Ikone.
Das mag auf Andreas Bader zutreffen, aber Andreas Bader ist sozusagen nicht symptomatisch für die gesamte Gründungskonstellation der RAF. Man muss sich nur vor Augen führen, dass die drei anderen aus dem Gründungsquartett, nämlich Horst Mahler, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof, das waren Stipendiaten der Studienstiftung. Das war im Grunde genommen eine akademische Elite gewesen. Ich glaube, dass der Nimbus von Andreas Bader, der eines Outcasts war, und der hat dem Ganzen sozusagen eine Art von Glamour verliehen. Aber die drei mitbeteiligten Begründer waren nicht sozusagen auf derselben Spur wie Andreas Bader. Und derjenige, der die RAF damals quasi formiert hat, war kein anderer als Horst Mahler, der bereits im Oktober 1970 festgenommen worden war und deshalb kaum noch eine Rolle spielte. Der hat die ganze Gruppe aufgezogen, eine neoleninistische Kampforganisation. Und das ist nicht typisch für Bader.
Aber was war das für eine Gesellschaft damals, Wolfgang Kraushaar, innerhalb derer dieser Mythos wachsen konnte und eine Romantisierung regelrecht der RAF stattfinden konnte?
Das ist eine sehr wichtige Frage, glaube ich, insofern, als wir es ja zu tun hatten zu Beginn der 70er Jahre mit dem Anfang der sozialliberalen Koalition und einer entschiedenen Reformpolitik. Insofern scheint es völlig paradox zu sein, dass gerade zu der Zeit der bewaffnete Kampf von selbsternannten Stadtguerillos hat beginnen können. Aber es gab halt als Folge der 68er Bewegung Abertausende von Leuten, die empfänglich waren für solche Signale, die eigentlich das Gewaltmonopol des Staates nicht anerkannt haben und auch von der repräsentativen Demokratie nicht überzeugt gewesen sind. Also es gab eine Art von Misstrauen gegenüber staatlichen Einrichtungen und das wurde im Kontext der RAF-Auseinandersetzung und deren Kriegserklärung eigentlich ständig multipliziert und weitergetragen.
Gibt es heute noch Menschen, die sich mit der RAF, mit der dritten Generation, Stichwort Daniela Klette, identifizieren?
Ja, die gibt es in der Tat. Es ist natürlich so gewesen, dass es die ganzen Jahre über immer noch eine Art von Restidentifikation mit der RAF gegeben hat. In den Nullerjahren waren das sozusagen die popkulturellen Identifikationen. Die reichten sehr stark in die kulturelle Szene hinein. Musikgruppen, die sich nach der RAF benannt haben. Es gab literarische Stücke, es gab Filme, Theaterstücke und so weiter und so fort. Heutzutage gibt es vor allen Dingen linke Autonome, die sich mit der RAF identifizieren. Es gibt immer noch einige Altlinke. Das heißt, die RAF ist eigentlich so etwas wie ein Bodenschatz für alle möglichen Mythologisierungselemente, die nicht ganz ausgeklungen oder verklungen sind.
Der Politikwissenschaftler und RAF-Experte Wolfgang Kraushaar. Der palästinensische Regisseur Hamdan Balal, Co-Regisseur des Oscar-Gewinners No Other Land, ist wieder frei. Mehr Details dazu in den Kulturmeldungen mit Maya Elmenreich.
Balal war gestern Abend von jüdischen Siedlern attackiert und danach vom israelischen Militär festgenommen worden, das berichten Augenzeugen. Er habe am Fastenbrechen in einem Dorf bei Hebron im Westjordanland teilgenommen, als Dutzende gewalttätige Siedler angriffen. Balals Anwältin erklärte, er und zwei weitere Palästinenser seien bei dem Angriff schwer verletzt und von der israelischen Armee in einer Militärbasis festgehalten worden. Die israelische Armee stellt das Geschehen anders dar. Palästinenser hätten zuerst Steine auf Israelis geworfen, Polizei und Soldaten hätten die Gruppen dann trennen müssen. Inzwischen ist Hamdan Balal also wieder frei, über seinen Gesundheitszustand ist allerdings nichts bekannt. Vor knapp 3 Wochen ist sein Film No Other Land mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. Balal hatte ihn gemeinsam mit einem palästinensischen und 2 israelischen Filmemachern gedreht. Seit 2021 verhandeln das British Museum in London und die griechische Regierung über die Rückgabe von Friesteilen des Parthenon. Das Museum will sie behalten, die griechische Regierung möchte sie zurück. Über das Hin und Her haben wir schon mehrfach berichtet. Jetzt ist die Historikerin Tiffany Jenkins in das Kuratorium des British Museum berufen worden, laut der Zeitung Guardian eine ausgesprochene Gegnerin der Rückgabe. Jenkins ist Autorin des Buches Keeping Their Marbles. Das kann man auf Deutsch sowohl mit ihre Marmorteile behalten übersetzen, als auch mit den Verstand behalten. Die rund 2500 Jahre alten Teile des Parthenon-Frieses werden auf Englisch auch Elgin Marbles genannt. In Weimar erinnert ein Stolperstein an die Sopranistin Jenny Fleischer-Alt. Nun soll auch die Aula des Beethovenhauses Belvedere in Weimar an sie erinnern. Der Raum der Hochschule für Musik Franz Liszt wird am 7. April in Jenny Fleischer-Alt-Saal umbenannt. Jenny Fleischer-Alt stammte aus einer jüdischen Familie, war aber schon früh zum Christentum übergetreten. Sie war Ende des 19. Jahrhunderts als Sängerin sehr erfolgreich. Sie sang unter anderem an den Hofopern von Berlin und Wien und am Opernhaus von Budapest. Ab 1919 unterrichtete sie an der heutigen Weimarer Musikhochschule, kündigte aber, nachdem ihre Klasse, vermutlich aus antisemitischen Motiven, nicht genehmigt worden war. Ab 1939 durfte Jenny Fleischer-Alt nicht mehr auf ihre privaten Bankkonten zugreifen und wurde jahrelang von den Nationalsozialisten drangsaliert. Am 7. April 1942 beging Jenny Fleischer-Alt gemeinsam mit ihrer Nichte Suizid.
Soweit die Kulturmeldungen und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten und den Informationen am Abend gibt es in den Informationen am Abend Aktuelles zur Lage in der Türkei oder zum Prozessauftakt gegen Daniela Klette. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer.